Der heutige Predigtext ist aus Matthäus 17. Wir sind beim 17. Kapitel angekommen. Matthäus 17 und die Verse 1 bis 13. Das ist das Wort Gottes. Und nach 6 Tagen nimmt Jesus den Petrus und Jakobus und Johannes, seinen Bruder, mit und führt sie abseits auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihnen umgestaltet. Und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider aber wurden weiß wie das Licht. Und siehe, Mose und Elia erschienen ihnen und unterredeten sich mit ihm. Petrus aber begann und sprach zu Jesus: Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich 3 Hütten machen, dir eine und Mose eine und Elia eine. Während er noch redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke, und siehe, eine Stimme kam aus der Wolke, welche sprach: Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Ihn hört. Und als die Jünger es hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. Und Jesus trat herbei, rührte sie an und sprach: Steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand mehr als ihn, Jesus, allein. Und als sie von dem Berg herabstiegen, gebot ihnen Jesus und sprach: Sagt niemandem die Erscheinung weiter, bis der Sohn des Menschen aus den Toten auferweckt worden ist. Und die Jünger fragten ihn und sprachen: Was sagen denn die Schriftgelehrten, dass Elia zuerst kommen müsse? Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Elia kommt zwar und wird alle Dinge wiederherstellen, ich sage euch aber, dass Elia schon gekommen ist. Und sie haben ihn nicht erkannt, sondern an ihm getan, was sie wollten. Ebenso wird auch der Sohn des Menschen von ihnen leiden. Da verstanden die Jünger, dass er von Johannes dem Täufer zu ihnen sprach. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein gutes Wort. Wir danken dir für die Offenbarung deines Sohnes, die wir hierin besonders sehen können. Wir danken dir, dass du zu uns sprichst dadurch. Wir bitten dich, dass du unsere Augen des Herzens und des Glaubens und unsere Ohren öffnest, dass wir dein Wort hören und verstehen können. Und ich bitte dich, dass du meine Lippen öffnest, dass sie deinen Ruhm und deine Herrlichkeit verkünden. Amen. Das ist eines der geheimnisvollsten Ereignisse, von dem die Evangelien berichten. Seid ihr einverstanden? Es ist voll von wunderbaren und übernatürlichen Erscheinungen. Die Kleider Jesu beginnen zu leuchten, Gottes Männer aus der Vergangenheit erscheinen, eine leuchtende Wolke hüllt alles ein, Gottes Stimme erklingt hörbar. Nur drei der 12 Jünger haben das Vorrecht, das überhaupt miterleben zu dürfen. Was sollen wir damit anfangen? Außer zu staunen und uns zu wundern, was hier passiert ist und alles gezeigt wurde. Die 3 Jünger selbst, Petrus, Johannes und Jakobus, die scheinen das nicht so richtig zu wissen, was sie damit anfangen müssen. Sie sind vor allem erschrocken. Petrus profiliert sich einmal mehr durch Reden als Unverständnis. Wir haben letztes Mal schon gesehen, wie Petrus manchmal so impulsiv Dinge einfach schnell sagt, die auf seinem Herzen sind. Wieder tut er das. Aber es ist auch Petrus, der geistlich gereifte Petrus dann, der in seinem 2. Brief auf dieses Ereignis zurückkommt. Und er hilft uns dort, nachdem er das verstanden hat, hilft er uns, das richtig einzuordnen, indem er zeigt, wie diese Offenbarung für sie, die Apostel, wegweisend wurde für ihren Dienst. Er schreibt im 2. Petrus 1 ab Vers 16, denn wir haben euch die Macht und Ankunft unseres Herrn Jesus Christus kundgetan, indem wir nicht ausgeklügelten Fabeln folgten, sondern weil wir Augenzeugen seiner herrlichen Größe gewesen sind. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit. Als von der erhabenen Herrlichkeit eine solche Stimme an ihn erging, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme hörten wir vom Himmel her ergehen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester. Und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet. Soweit Petrus. Auch Johannes, der auch dabei war, er schreibt in seinem Evangelium, ganz am Anfang im Vers 14, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines Einziggeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und dann schreibt er noch, wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns offenbart worden ist. Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Was die Apostel damit sagen, könnten wir so zusammenfassen. Sie verkündigen uns als ihre Botschaft nicht eine Theorie, nicht eine ethische Philosophie, eine Lehre darüber, wie man gut lebt, sondern sie verkündigen uns den Christus, dessen erhabene Herrlichkeit sie selber gesehen haben. Und sein Licht, das sie sahen, und die Stimme Gottes bringen sie uns als prophetisches Wort, das als eine Lampe in die Dunkelheit unserer sündigen Welt hineinleuchtet. Matthäus hat, das haben wir schon ein paar Mal jetzt auch gesagt, festgestellt, Matthäus hat sein Buch vor allem dafür geschrieben, um zu zeigen, dass Jesus der im Alten Testament angekündigte König ist, der königliche Gesalbte. In diesem Abschnitt hier, diesem Abschnitt seines Berichtes, sehen wir besonders, dass Gott durch sein wunderbares Wirken zeigt, wie wir Jesus sehen sollen. Er ist die Herrlichkeit Gottes in Person, die durch Vorbilder im Alten Testament angekündigt wurde. Die Herrlichkeit Gottes, die erscheint im Alten Testament oft, wir haben das unter anderem gelesen in der Schriftlesung vorhin, sie erscheint oft als eine leuchtende Wolke, die Shechina genannt wurde und wird. Die Shechina-Wolke, das ist die Herrlichkeit Gottes. Und sie geht als Wolke am Tag und als Feuer in der Nacht dem Volk Israel voraus, als sie aus Ägypten auszogen und durch die Wüste ziehen. Und als Mose auf den Berg Sinai stieg, dann um die Tafeln des Gesetzes zu empfangen, da heißt es, die Herrlichkeit des Herrn ließ sich auf dem Berg Sinai nieder. Und die Wolke bedeckte ihn 6 Tage, und am 7. Tag rief Mose mitten aus der Wolke heraus. Die Erscheinung der Herrlichkeit des Herrn aber war vor den Augen der Söhne Israel wie ein verzehrendes Feuer auf dem Gipfel des Berges. Beim Empfang der Tafeln des Gesetzes. Und dann, nachdem das Zelt, die Stiftshütte eingerichtet war, das Heiligtum, wo Gott angebetet wurde und ihm gedient wurde, da lesen wir, die Wolke bedeckte das Zelt der Begegnung. Und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Und Mose konnte nicht in das Zelt der Begegnung hineingehen, denn die Wolke hatte sich darauf niedergelassen. Und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Die Schechina des Herrn erfüllte die Wohnung. Später, als Salomo dann den Tempel gebaut und für den Gottesdienst eröffnet hatte, heißt es, und es geschah, als die Priester aus dem Heiligen hinausgingen, da erfüllte die Wolke das Haus des Herrn, und die Priester konnten wegen der Wolke nicht hinzutreten, um den Dienst zu verrichten, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus des Herrn. Aber dann, nach Salomo, weil er in Ungehorsam fiel, teilte sich das Volk Gottes, und die meisten der Könige fielen von Gott ab in Ungehorsam. Und deshalb verlässt die Schechina der Herrlichkeit Gottes den Tempel. Der Herr kündet es dem Propheten Hesekiel an. Hesekiel 8, Vers 6. Große Gräuel sind es, die das Haus Israel hier verübt, damit ich mich von meinem Heiligtum entferne. Und Hesekiel sieht dann das in einer Vision und berichtet, in Hesekiel 11, und die Herrlichkeit des Herrn stieg auf, mitten aus der Stadt hinweg. Und später heißt es, sie setzte sich dann auf den Berg im Osten. Die Herrlichkeit des Herrn verlässt das Heiligtum. Aber das ist nicht das Ende. Hesekiel bekommt in der großen Vision, die er am Ende seines Buches beschreibt, den neuen Tempel gezeigt, den Gott herbeibringen wird, in dem die Schechina der Herrlichkeit wieder wohnen wird. Gottes Herrlichkeit wird zurückkehren. Hesekiel schreibt, und ich sah und siehe, die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus des Herrn, und ich fiel auf mein Angesicht nieder. Nun, der Tempel, den Hesekiel in seiner Vision gezeigt bekommt, ist nicht, wie einige meinen, ein Tempel aus Steinen, der in einem buchstäblichen tausendjährigen Reich dann stehen soll und in dem Tiere wieder geopfert werden. Nein, der Tempel, den Hesekiel beschreibt und in dem die Herrlichkeit Gottes wohnt, ist der Christus Jesus selbst, der dann kommen wird. In diesem Bild des Tempels wird Christus vorbildhaft abgebildet. Hesekiel sah, wie die Herrlichkeit den Tempel und die Stadtmitte verließ und sich auf den Berg im Osten niederließ. Und damit zeigt Gott, dass er seine Herrlichkeit, den alten Tempelgottesdienst, verließ und in dem neuen Tempel Jesus ihn fortführen wird. Wir sehen hier in dem Ereignis auf dem Berg, wie Jesus hell leuchtet und auch die leuchtende Wolke der Schechina, der Herrlichkeit, ihn einhüllt und ihn umleuchtet. Was haben nun Mose und Elia damit zu tun, die auch da erscheinen auf dem Berg? Warum sind ausgerechnet sie beiden auf dem Berg erschienen? Petrus war das wohl auch nicht so völlig klar. Die Evangelisten Markus und Lukas, die kommentieren, dass Petrus nicht wusste, was er dann redete. Obwohl, eine Ahnung hatte er vielleicht. Er könnte erkannt haben, dass das Leuchten der Kleider Jesu etwas mit dieser Schechina-Herrlichkeit zu tun hat. Und deshalb sprach er dann davon, Hütten zu bauen. Das Wort, das hier mit Hütte übersetzt wird, das ist das Wort Skene, und das bedeutet Zelt. Und es ist dasselbe Wort, exakt das Wort, das für das Zelt der Begegnung, das Heiligtum Gottes, gebraucht wird. Petrus schlug also vor, dass sie einen Ort der Anbetung, der Verehrung oder eine Art Gedenkstätte bauten hier. Vielleicht so, wie die Väter und Israel Gedenkstätten bauten, um die denkwürdigen Ereignisse der Heilsgeschichte zu würdigen. Aber Mose und Elia sollten nicht in der Weise gewürdigt werden, wie es Jesus zukommt, nicht wahr? Jesus selbst leuchtete, nicht aber Mose und Elia. Sie leuchteten nicht. Sie wurden nur zusammen mit Jesus von der leuchtenden Wolke umhüllt. Ihnen kommt ganz klar auch eine große Bedeutung zu in der Heilsgeschichte Gottes. Aber ihre Bedeutung oder ihre Herrlichkeit ist vergänglich. Mose und Elia waren von Gott eingesetzt, um sein Volk auf seinen Christus vorzubereiten. Doch durch Mose gab Gott sein Gesetz, den Gottesdienst, das vorbereitende Heiligtum, das Priestertum, die Zeremonien, die Opfer. Das alles waren Schatten des Eigentlichen, das kommen würde. Christus ist das Eigentliche, der Eigentliche, die Erfüllung aller Schatten. Der Hebräerbrief sagt, Hebräer 3, Vers 3, Jesus ist größerer Herrlichkeit gewürdigt worden als Mose. Insofern größere Herrlichkeit als das Haus, der hat, der es erbaut hat. Denn jedes Haus wird von jemand erbaut. Der aber alles erbaut hat, ist Gott. Und Mose war zwar in seinem ganzen Haus als Diener treu, zum Zeugnis von dem, was verkündigt werden sollte, Christus aber als Sohn über das Haus. Gott ließ Mose wissen, wie sein vorbereitender Dienst einmal erfüllt werden wird. Er sagte zu Mose, einen Propheten wie dich will ich ihnen aus der Mitte ihrer Brüder erstehen lassen. Ich will meine Worte in seinen Mund legen und er wird zu ihnen alles reden, was ich ihm befehlen werde. Einen Propheten wie dich, sagt Gott zu Mose, werde ich senden und auf ihn sollen sie hören. Dafür war Mose der Vorbereiter und darum kommt er hier auf den Berg zu Jesus. Auch Elia war ein Vorbereiter. Er hat die Könige und das Volk stets zurückgerufen zur Anbetung des wahren Gottes. Auf dem Karmel, ihr erinnert euch, da hat er gezeigt, wer der wahre Gott ist. Derjenige nämlich, der das Opfer mit Feuer entflammte und dadurch zeigte, dass er es annimmt. Dort wies Elia schon schattenhaft auf das Opferlamm Gottes hin, das einmal kommen wird. Der Prophet Maleachi, der verkündigte dann, dass Elia wiederkommen wird. Er sagte, ich sende meinen Boten und er wird den Weg vor mir herbereiten. Siehe, ich sende euch den Boten Elia, bevor der Tag des Herrn kommt. Und Jesus erklärte dann, später, das ist Matthäus 11, Vers 13, denn alle Propheten und das Gesetz haben geweissagt, bis auf Johannes, und wenn ihr es annehmen wollt, er ist Elia, der kommen soll. Johannes der Täufer ist Elia, der wieder kommen soll. Und so erfüllte Johannes der Täufer den Dienst, den Elia nur erst schattenhaft ausübte. Johannes verkündigte in klaren Worten, dass das Opferlamm Gottes nun gekommen war. Und als er am Jordan taufte und dabei die Menschen zur Buße aufrief, da sah er Jesus kommen und rief, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Und nachdem Johannes, der wiedergekommene Elia, seinen Dienst, seinen vorbereitenden Dienst getan hatte, da sprach er dann sein berühmtes Wort, über Jesus. Er muss zunehmen, ich aber muss abnehmen. Ich werde gehen. Nun, Mose und Elia, die beide auf Bergen, wichtige Teile zumindest ihres Dienstes, auf Bergen ausführten, auf dem Sinai und auf dem Karmel, die haben da Gottes Offenbarung empfangen, die finden sich jetzt wieder auf einem Berg ein und treffen hier die Erfüllung dessen, was sie vorher sahen, den Christus Gottes. Und Matthäus sagt, sie besprachen sich mit ihm. Nun habt ihr euch einmal gefragt, was sie da wohl gesprochen haben miteinander. Hier im Matthäus-Evangelium lesen wir nichts darüber. Der Evangelist Lukas, er schreibt, sie besprachen seinen Ausgang, den er in Jerusalem erfüllen sollte. Also Mose und Elia besprachen mit Jesus seinen Ausgang, den er in Jerusalem erfüllen sollte. Und wörtlich heißt das, was sie sagten, dass sie über seinen Exodus sprachen. Sie sprachen über seinen Exodus, das heißt Auszug. Aber es ist nicht zufällig, dass das Wort Exodus hier steht, dass Lukas dieses Wort braucht. Es erinnert nämlich an den Exodus Israels aus der Sklaverei Ägyptens. Der Exodus, den Jesus in Jerusalem erfüllen wird, ist sein Leiden und Sterben, das unseren Exodus aus der Sklaverei der Sünde herbeiführt. Der erste Exodus Israels ist dafür eine Vorschattung. Eine Vorschattung für unseren Exodus, den Jesus bewirkt hat. Wir können auch noch fragen, in welcher Weise Jesus und Mose und Elia sich besprachen. Haben hier Mose und Elia Jesus informiert, ihn unterrichtet? Sollten sie ihn auf den Weg vorbereiten, der jetzt vor ihm lag, ihn stärken, ihn ermutigen? Oder waren Mose und Elia da, weil sie gezeigt bekommen sollten, worauf sie in ihrer Zeit damals vorausschauten? Vielleicht ist etwas von beidem wahr. Auf jeden Fall zeigt dieses Ereignis ihres Treffens, dass mit dem Kommen des Sohnes die Ära Moses und der Propheten vergangen ist. Mit dem Kommen des Sohnes Gottes in diese Welt ist die Ära der Propheten und von Mose vergangen. Hebräer 1, Vers 1 und 2. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er zum Erben über alle Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat. Er, der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist und alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt. Jetzt kommt, wie um diese Offenbarung auf dem Berg abzuschließen, Gottes Stimme aus der Schechina-Wolke. Gottes Stimme kommt hörbar. Die sagt, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Ihn hört. Mose hatte das Echo davon gehört, als Gott zu ihm sagte, einen Propheten wie dich werde ich senden, auf ihn hört. Jetzt sagt Gott, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe, ihn hört. Mose, der gesagt bekam, dass Gott einen Propheten wie ihn senden werde, auf den sie hören sollten, und Elia, der Vorbereiter, die konnten jetzt abtreten. Sie wurden weggenommen. Die Jünger, als sie aufblickten, sahen sie niemand mehr als Jesus allein. Er bleibt. Jetzt, wo er offenbart ist, ist der Dienst der Vorläufer erfüllt und abgeschlossen und damit vergangen. Jesus allein ist der, auf den wir für unser Heil schauen sollten. Alles, was Gott durch die Väter und Propheten gab und sprach und anordnete, hatte in allen Zeiten nur die Offenbarung des Christus zum Inhalt und zum Ziel. Dies sagten später die Apostel auch zu den jüdischen Führern. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist dem Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Das ist gewissermaßen auch die Anwendung für uns. Wenn wir uns fragen, was wir mit dieser geheimnisvollen Erscheinung auf dem Berg anfangen sollen. Was sollen wir tun? Gibt es etwas, das wir hier irgendwie umsetzen können, anwenden? Ich glaube, wir sollten zuerst einmal einfach staunen. Hast du schon gestaunt über dieses wunderbare Ereignis, was da alles drin ist? Die Offenbarung des Sohnes Gottes. Einfach staunen über Gottes wunderbare Offenbarung seines Heils. Mich fasziniert, wie er seinen Christus über Jahrhunderte, über Jahrtausende durch die Geschichte hindurch offenbart hat. Und wie Altes und Neues Testament darin untrennbar zusammenhängen. Und dann können wir wiederum auch noch etwas von Petrus lernen. Ich würde sagen, wir können zuerst einmal von ihm lernen, was wir nicht tun sollten. Petrus meinte es gut, als er diese Sache sagte, wo Lukas drüber sagt, der verstand nicht, was er da redete. Petrus meinte es gut. Er wollte etwas tun. Er hatte einen religiösen Eifer. Aber dieser Eifer führte ihn in die falsche Richtung. Was Petrus zeigte, war eigentlich ein falscher, ein selbst ausgedachter religiöser Aktivismus. Und das passiert oft so etwas, nicht wahr? Auch unter Christen. Er blieb daran hängen, er blieb an der alten Form des Gottesdienstes hängen. Er wollte Zelte bauen für die religiöse Verehrung der Vertreter des alten Gottesdienstes. Und dies, weil er nicht verstand, dass sie nur vergängliche Wegweiser für den eigentlichen waren, auf den die Väter warteten. In ähnlicher Weise ist die mittelalterliche Kirche und bis heute die römische Kirche an Zeremonien hängen geblieben, die mehr an die alttestamentlichen Typen erinnern. Ihr Streben nach würdevollen Formen und Amtsträgern und Bedeutung und Ehrung von besonderen Heiligen hat sie von Christus weggeführt. Das ist das Tragische. Wir tun gut daran, wenn wir einfach, ganz einfach, auf den sehen und hören, der nach dieser wundervollen Erscheinung auf dem Berg allein vor den Jüngern steht. Christus allein. Wenn wir auf die Stimme Gottes aus dem Himmel hören, die sagt: Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Auf ihn sollt ihr hören. Auf ihn allein. auf Christus allein. Amen.